Unser menschlicher Körper ist aber durchaus resistent gegen kurzzeitige Phasen, in denen wir weniger Nährstoffe aufnehmen, als der Körper eigentlich braucht. Dem zugrunde dürfte auch dieser Hinweis sein, dass durch das Fasten sozusagen auch eine Lebensverlängerung möglich ist. Es ist auch nachgewiesen, dass während Fastenperioden Endorphine ausgeschüttet werden, die dann diese Glücksgefühle verursachen und auslösen können. Wir haben Ausscheidungsorgane, die diese Substanzen, die im Körper anfallen, dann zur Ausscheidung bringen.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
Und ich bin Michael Ettlinger. Der Fasching ist vorbei, also die Zeit, in der Feiern, Alkohol und Faschingkrapfen für viele auf der Tagesordnung stehen. Und mit dem Ende des Faschings beginnt jetzt die Fastenzeit. Deshalb wollen wir heute übers Fasten reden. Wenn man sich zum Thema Fasten so umhört, dann trifft man auch viele Menschen, die das Fasten damit verbinden, dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun, vor allem, weil man sein Gewicht reduziert. Oft hört man aber auch von Entbehrung oder der großen Disziplin, die man an den Tag legen muss, wenn man fastet. Manchmal schwingt sogar so etwas wie ein bisschen Bewunderung für Menschen mit, die sich einer Fastenkur unterziehen. Aber was steckt wirklich hinter dem Fasten? Ist es wirklich gesund, sich eine gewisse Zeit keine oder fast keine Nahrung zu gönnen? Antworten auf diese Fragen suchen wir mit unserem heutigen Podcast-Gast. Lieber Herr Nigel, herzlich willkommen im Kaleidoskop-Leben.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Klaus Nigel hat, wie er selbst sagt, schon immer eine Leidenschaft für Lebensmittel gehabt. Er fragte sich, ob er Bäcker oder Koch werden sollte, doch entschied sich nach der Hauptschule für das Oberstufengymnasium und später für ein Fremdenverkehrskolleg in Bad Leonfelden. Er arbeitete nach der Ausbildung in der gehobenen Hotelgastronomie und bewarb sich dann für die Ausbildung zum Diätologen an der damaligen Diätschule der Elisabethinen in Linz. Sein erster Job als Diätologe führte ihn dann an das Landesklinikum Salzburg. Schließlich wechselte er zu der Diätologie des Ordensklinikums Linz-Elisabethinen, stieg dort zum Teamleiter auf und unterrichtete parallel dazu an der FH, die damals noch Akademie für Diätologie hieß. Vor gut 10 Jahren wechselte er vollständig in die FH, dort übernahm er die Studiengangsleitung. Zu seinen Hobbys gehört natürlich Kochen, er pflegt seine Zierpflanzen und genießt leidenschaftlich gern Kunst und Kultur. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Nigel, ich fange gerade gleich mit einer ersten Frage an, und zwar mit Grundlagen, könnte man sagen. Also wenn man das Wort Fasten hört, das kennen fast alle, aber wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem Fasten und einer Diät?
Das Fasten ist ein Zustand, von dem wir dann reden, wenn freiwillig auf die Zufuhr von Nahrungsmitteln oder von Essen bzw. von Getränken gesprochen wird. Und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zum Wort Hungern, wo dieser Verzicht auf Speisen und Getränke nicht freiwillig, also erzwungenermaßen erfolgt. Alles, was mit einer Diät zu tun hat, dem liegt sozusagen eine diagnostizierte Erkrankung zugrunde. Und aufgrund dieser Erkrankung sollen oder müssen dann bestimmte Nahrungsbestandteile reduziert oder manchmal auch in einer größeren Menge zugeführt werden. Ein Beispiel für eine Diät, die besonders ernährungsrelevant ist, ist die Zöliakie, wo die Patientinnen, die an dieser, die mit dieser Erkrankung zu tun haben, eben lebenslang auf diesen Inhaltsstoff Gluten verzichten müssen.
Allergien sind ja in aller Munde, also es ist auch oft bekannt, also viele Menschen haben Allergien und haben auch Probleme damit. Was auch in aller Munde ist, ist eben das Thema Fasten. Also es ist medial sehr viel präsenter geworden in den letzten Jahren. Was denken Sie, an was liegt das?
Wenn man sich das Thema Fasten anschaut, dann sieht man, dass das Fasten natürlich in sehr vielen Religionen seit Jahrhunderten, um nicht zu sagen seit Jahrtausenden verankert ist. Da spricht man dann von religiös motivierten Fastenzeiten. Diese Fastenzeiten treten eigentlich in allen monotheistischen Religionen auf. Das sind Religionen, wo die Gläubigen an eine Gottheit denken oder an eine Gottheit glauben. Und da sind Beispiele des Christentum, aber auch die muslimische Religionsgemeinschaft. Und beim Christentum kennen wir diese 40-tägige Fastenphase, die vor dem Osterfest gemacht wird. Und bei den Muslimen kennen wir diese 29-tägige Fastenzeit, die als Ramadan bekannt ist. Also insofern ist das Fasten bereits seit vielen Jahrhunderten was gang und gäbe ist. Warum das Fasten in den letzten Jahrzehnten durchaus auch einen Aufschwung erfahren hat, da gibt's auch medizinische Hintergründe. Zum einen sind wir damit konfrontiert, dass die Rate an übergewichtigen und adipösen Personen immer mehr ansteigt. Nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei den Kindern. Und zum anderen hat die Wissenschaft auch einige Erkrankungen identifiziert, wo es aufgrund von Forschungsergebnissen zu einer sehr positiven Beeinflussung von bestimmten Erkrankungen gekommen ist. Diese positiven Beeinflussungen können jetzt im Bereich der Übergewichtsproblematik festgestellt werden, aber auch in den Bereichen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen betreffen, die zum Beispiel auch onkologische Erkrankungen betreffen. Und einen Schub hat dieses Interesse für das Fasten durchaus auch eine besondere Forschungsarbeit hervorgebracht. Und zwar ist 2017 der Nobelpreis verliehen worden für die genaue Erforschung der sogenannten Autophagie, die eben im Fastenstoffwechsel auftreten kann. Und diese Autophagie beschreibt, dass alte Körperzellen vom eigenen Körper praktisch verdaut werden, dass diese Körperzellen auch zur Energiegewinnung im Körper verwendet werden können. Und dem zugrunde dürfte auch dieser Hinweis sein, dass durch das Fasten sozusagen auch eine Lebensverlängerung möglich ist. Und nachdem Jugend und ein langes Leben durchaus Sachen sind, die für viele interessant erscheinen, ist es nicht verwunderlich, dass das Fasten auf unterschiedlichen Ebenen an Bedeutung gewonnen hat.
Kann man das beziffern auch? Also lebensverlängern ist jetzt so ein großes Wort, aber um wie viel verlängert sich das Leben, wenn ich einmal im Jahr faste?
Das kann man jetzt nicht in Wochen beziehungsweise in Tagen messen. Es gibt aber gerade ganz aktuell Forschungsarbeiten, eine Forschungsarbeit aus der Schweiz, die sich auch mit dieser Lebensverlängerung beschäftigt hat. Diese Studie hat sich zum Beispiel angeschaut, wie die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren die Entzündungsprozesse in unserem Körper beeinflussen kann. Diese Omega-3-Fettsäuren wirken eben über verschiedene biochemische Prozesse in unserem Körper so, dass diese entzündlichen Prozesse, die unweigerlich in unserem Körper ablaufen, vermindert oder reduziert werden. Und in dieser Studie ist festgestellt worden, dass die Lebensverlängerung so zwischen 3 bis 4 Monaten bezogen auf 3 Jahre Interventionsdauer beträgt, was an sich ja sehr,
das ist ganz schön,
eine ganz gute Zahl darstellt. Mhm. Einschränkend muss man dazu sagen, dass diese Untersuchung bei einer relativ kleinen Studienpopulation durchgeführt wurde, dass nur unter Anführungszeichen gesunde Erwachsene, also eher ältere Personen untersucht worden sind. Und insofern muss man vorsichtig sein in der Interpretation. Das kann man noch nicht auf weite Bevölkerungsteile ausdehnen. Mhm.
Sie haben vorher nur was angesprochen, nämlich das Thema Gewichtsreduktion. Und das Fasten als ein Mittel oder eine Vorgehensweise, um das Gewicht zu reduzieren. Und sehr oft hört man ja auch von Menschen, die gefastet haben, dass sie dann nachher noch viel mehr Gewicht zugenommen haben als vorher abgenommen, dieser bekannte Jojo-Effekt. Ist das Fasten wirklich das Mittel der Wahl, um langfristig sein Gewicht zu reduzieren? Oder worauf muss man aufpassen, wenn man das vorhat?
Vielleicht muss man grundsätzlich auch unterscheiden, wann gefastet wird oder was die eigentliche Motivation hinter dem Fasten ist. Wir haben schon besprochen, dass Fasten in vielen großen Weltreligionen verankert ist. Da geht es eher auch um Themen wie Rückbesinnung auf das eigene Ich. Da geht es um Themen wie Selbstreflexion, Selbstwirksamkeit. Da geht es um Themen wie Verzicht an Konsumgütern, aber auch Verzicht an Lebensmitteln bzw. Nahrungsmitteln. Wir haben auch angesprochen, dass das Thema Übergewicht und Adipositas in allen europäischen Ländern eigentlich weltweit eine große Problematik ist, weil wir zu Beginn auch vom Hunger gesprochen haben. Wir leben in einer Zeit, erstmals in einer Zeit, in der es weltweit mehr übergewichtige und fettleibige Personen gibt als untergewichtige bzw. hungernde Menschen. Das ist erstmals in der Menschheitsgeschichte so, dass eben die Anzahl der Übergewichtigen und Adipösen überwiegt. Und zur Frage von Fasten bei Übergewicht und Adipositas. Es gibt für diese Erkrankungen keinen monokausalen Grund. Also es ist nicht nur das Essen, sondern es spielen sicherlich auch Faktoren wie Bewegung eine Rolle. Es spielen Faktoren des Nahrungsmittelangebotes eine Rolle. Und insofern hat sie die Medizin, aber auch die Diätologie schon seit vielen Jahrzehnten damit beschäftigt, wie eben das Gewicht reduziert werden könnte. Da gibt's recht klar definierte Leitlinien, wie diese Gewichtsreduktion vonstatten gehen sollte. Wir wissen allerdings, dass in der Betreuung von übergewichtigen und adipösen Menschen die Adhärenz, also wie lange ein Patient solche Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen einhält, sehr stark von der Intensität der Betreuung abhängig ist. Das heißt, viele Menschen, die in solchen begleitenden Therapieprogrammen sind, verlieren während dieser Therapieprogramme durchaus an Gewicht, und zwar so, dass eben die Muskelmasse möglichst erhalten bleibt und tatsächlich der übermäßige Fettanteil reduziert wird. Sobald Menschen wieder praktisch auf sich alleine gestellt werden, kommt es häufig eben wieder zu einer Gewichtszunahme. Und wenn wir jetzt uns anschauen, dass das Essen und das Trinken sehr häufig eingepfercht ist in unseren täglichen Alltag, der mit Berufsleben, Privatleben zu tun hat, dann ist es durchaus nachvollziehbar, dass es für viele Menschen nicht so einfach ist, so diese tägliche Kalorienzufuhr im Hinblick auf eine Reduktion, damit ich das Gewicht verliere, täglich umzusetzen. Und insofern haben sie aus dieser Sichtweise auch Möglichkeiten des sogenannten Kurzzeitfastens ergeben, wo beispielsweise abwechselnd einen Tag gegessen wird und einen Tag gefastet wird. Oder vielen wird vielleicht dieses Intervallfasten 5:2 bekannt sein, wo 5 Tage in der Woche normal unter Anführungszeichen gegessen wird und 2 Fastentage eingelegt werden. Und das führt dazu, dass viele, die dieses intermittierende Fasten durchführen, weniger Zwang bzw. Druck haben, täglich auf die zugeführte Kalorienmenge zu schauen, weil sie wissen, ich nehme mir 2 Tage in der Woche, wo ich mir vornehme, tatsächlich nichts oder wenig zu essen, und dadurch kommt es dann unterm Strich auch zu einer Kalorienreduktion, und dadurch zumindest zu einer Stabilisierung vom Körpergewicht und womöglich sogar zu einer Abnahme vom Körpergewicht. Mhm.
Sie haben jetzt angesprochen, dass es eben auch wichtig ist, die Muskelmasse nicht zu verlieren. Also wenn ihr einfach nichts mehr isst, dann wird der Körper anfangen, Muskel abzubauen. Also ist Bewegung schon auch wichtig. Aber kann man nicht sagen, das ist ein bisschen konträr. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Fastenzeit ganz bewusst nur mit Säften lebe oder nur mit Suppe lebe und bewege mich aber, dann verbrenne ich ja noch mehr Kalorien. Also kann das auch gefährlich werden, wenn ich mich zu viel bewege und aber zu wenig isst.
Mhm. Natürlich ist es so, dass dieser Erhalt oder der Aufbau der Muskulatur voraussetzt, dass wir entsprechend viel Protein aufnehmen, weil dieses Protein, egal ob das jetzt aus pflanzlichen Lebensmitteln oder aus tierischen Lebensmitteln kommt, für die Muskelproteinsynthese im menschlichen Körper verwendet wird. Unser menschlicher Körper ist aber durchaus resistent gegen kurzzeitige Phasen, in denen wir weniger Nährstoffe aufnehmen, als der Körper eigentlich braucht. Das hat was mit der Evolution des Menschen zu tun. Wir leben ja heute in einer Zeit des Überflusses, wo wir 24 Stunden über 7 Tage in der gesamten Woche alles an Lebensmitteln und Getränken zur Verfügung haben. Das war in früheren Jahrhunderten bzw. Jahrtausenden ganz anders. Auch da hat es häufig sozusagen erzwungene Hungerphasen gegeben und Fastenphasen. Und erst dann, wenn wieder Nahrung verfügbar war, dann hat eben diese Proteinsynthese zum Beispiel stattfinden können. Also das ist durchaus evolutionär bedingt, dass der Mensch nicht jeden Tag auf eine gewisse Zufuhr von Energie und Nährstoffen angewiesen ist. Aber so wie Sie angesprochen haben, natürlich unterm Strich muss die Proteinzufuhr stimmen. Wenn man sich jetzt verschiedene Formen des Fastens anschaut, dann gibt es sowas wie das Nullfasten, wo tatsächlich nur kalorienfreie Flüssigkeiten zugeführt werden und keine Nährstoffe zugeführt werden. Aber es gibt auch Fastenformen, die zumindest eine Kalorienzufuhr von 500 bis 700 Kilokalorien pro Tag vorsehen. Und nur zur Veranschaulichung, 700 Kalorien ist ungefähr ein Drittel eines durchschnittlichen Kalorienbedarfs pro Tag, weil ein 70 Kilo Mensch ungefähr 2000 bis 2200 Kalorien pro Tag zuführen sollte. Und ganz wesentlich ist, dass eben das Fasten nur für gesunde Personen empfohlen wird und keine besonders schwerwiegenden Erkrankungen vorliegen sollten. Auch schwangere oder stillende Frauen zum Beispiel sollten nicht fasten, weil das für die Entwicklung des ungeborenen Kindes nicht gut ist. Und während des Fastens ist es ganz ausschlaggebend, dass ausreichend viel Flüssigkeit getrunken wird. Wenn wir über eine längere Zeit auf die Zufuhr von festen Lebensmitteln verzichten, dann produziert der Körper bestimmte Substanzen, die ausgeschieden werden müssen. Diese Ausscheidung erfolgt zum einen über den Stuhl. Das ist ja wichtig, dass während dieser Fastenperioden auf eine regelmäßige Darmentleerung geachtet wird. Und die Ausscheidung erfolgt auch über den Harn. Und da ist immer ausreichende Trinkmenge wichtig.
Sie haben jetzt angesprochen, dass man regelmäßig auch den Darm entleeren muss während so einer Fastenperiode. Da gibt es ja so Fastenanleitungen, die empfehlen gleich am Anfang dieser Fastenzeit, also Fastenzeit jetzt nicht im religiösen Sinne gedacht, sondern beispielsweise eine Woche oder 14 Tage oder wie auch immer, dass man am Anfang den Darm komplett entleert mit Abführmitteln, mit Einläufen, womit auch immer. Ist das gut oder ist das eher kontraproduktiv? Kann man das sagen?
Diese Formen der Darmreinigung werden in Institutionen gemacht, wo das Fasten therapeutisch begleitet wird. Wenn wir uns fastende Menschen anschauen, dann sehen wir durchaus, dass zumindest in der ersten Phase ein unangenehmes Gefühl entstehen kann, weil viele Menschen das Gefühl haben, dass der Darm eben nicht entleert ist. Und dem wird zum Beispiel in solchen Fastenprogrammen Vorschub geleistet, indem der Darm mit unterschiedlichen Methoden geleert wird. Grundsätzlich ist es schon so, dass diese Fastenphasen oder diese Fastenkuren einem bestimmten Ablauf folgen. Und zwar spricht man da von der Vorbereitungsphase, das ist die Einstimmung auf das eigentliche Fasten. Dann erfolgt das tatsächliche Fasten und diesem tatsächlichen Fasten wird dann eine Aufbaukur angeschlossen, wo eben wieder die Lebensmittel aufgebaut werden sozusagen und wo stufenweise wieder die Lebensmittel in den Speiseplan eingebaut werden. Mhm.
Sie erklären sehr spannend, was das alles beinhaltet, das Fasten oder was auch alles zu beachten ist. Es ist in dem Fall nicht ratsam, wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer des Podcasts denkt, ah, spannend, fange ich jetzt auch mal an, ab morgen esse ich jetzt, sage jetzt 2 Wochen einfach nichts. Vielleicht nicht ratsam, nehme ich an.
Das ist nicht wirklich ratsam. Also Voraussetzung für das Fasten ist natürlich, dass man gesund ist. Ja. Immer dann, wenn beispielsweise Erkrankungen vorliegen, wie ein Bluthochdruck oder andere kardiovaskuläre Erkrankungen, dann macht es durchaus einen Sinn, das auch mit Arzt oder Ärztin abzusprechen, weil besonders bei solchen Erkrankungen mit bestimmten Medikationen auch die Medikation angepasst werden muss. Gerade bei Menschen mit einem Bluthochdruck, die medikamentös eingestellt werden, hat man durchaus auch positive Effekte bei einem Nahrungsverzicht gesehen, weil durch diesen Wegfall von Speisen und Getränken bei ausreichendem Trinken, durch die fehlende Zufuhr oder durch die sehr geringe Zufuhr von Kochsalz der Blutdruck deutlich reduziert werden kann. Da gibt es durchaus sehr positive Studien, die sich mit dieser Patientengruppe beschäftigen. Dies auf eigene Faust, ohne irgendeine Begleitung durchzuführen, ist wahrscheinlich nicht ratsam. Wie gesagt, wenn jemand gesund ist und eine Fastenperiode einlegen möchte, vielleicht über ein paar Tage, dann spricht da an sich nichts dagegen. Mhm.
Sie haben vorher schon angesprochen, dass also diese Autophagie, also wo der Körper die eigene Zellen recycelt, könnte man sagen. Mit dem Fasten wird ja auch immer wieder verbunden, so eine gewisse Entschlackung des Körpers, wo der Körper irgendwelche Stoffe ausscheidet oder auswirft, die er nicht braucht oder die hinderlich sind. Detox ist so ein Schlagwort oder Cleansing oder wie auch immer diese Wörter heißen, mit Unterstützung von Mitteln oder auch ohne. Was kann das Fasten da leisten oder braucht es zum Fasten dazu noch irgendwas an Nahrungsergänzungsmitteln, um diese Entschlackung auch wirklich herbeizuführen?
Das Wort Entschlackung wird in den Naturwissenschaften oder in der Medizin recht kritisch gesehen, weil es da keine eindeutige Beschreibung gibt, was unter dem Begriff eigentlich verstanden wird. Natürlich ist es so, dass in unserem Körper, ob wir das wollen oder nicht, ständig Aufbauprozesse, Umbauprozesse und Abbauprozesse stattfinden. Und einige Endprodukte von diesen Abbauprozessen müssen, wie bereits besprochen, über den Stuhl oder über den Harn ausgeschieden werden. Damit eben solche Substanzen, die der Körper nicht mehr brauchen kann oder Substanzen, die vielleicht sogar eine toxische, eine giftige Wirkung haben, entsprechend ausgeschieden werden können, ist eben eine entsprechende Trinkmenge notwendig. Diese Trinkmenge sollte vorzugsweise aus kalorienfreien Flüssigkeiten bestehen. Das sind verschiedene Teesorten oder auch Wasser, Leitungswasser oder Mineralwasser. Und zur Frage, ob während der Fastenphase bestimmte Supplemente oder Nahrungsergänzungsmittel notwendig sind, muss man sagen, eigentlich nicht. Wenn das Fasten in einer therapeutisch begleiteten Form gemacht wird, dann werden allerdings manchmal Kalium oder Natrium zugeführt, besonders bei Patienten, die mit dem Blutdruck Schwierigkeiten.
Also eigentlich braucht man nichts dazu und der Körper regelt es eh selber und
genau,
hat gute Organe.
Genau, wir haben ein sehr gutes System oder verschiedene Systeme, die diese Ausscheidungsfunktionen übernehmen. Wir haben verschiedene Puffersysteme in unserem Körper und wir haben Ausscheidungsorgane, die diese Substanzen, die im Körper anfallen, dann zur Ausscheidung bringen.
Körper und Geist gehören ja zusammen. Essen tut auch der Seele gut, das sagt der Volksmund gerne. Wie beeinflusst das Fasten die Psyche? Ist da etwas bekannt?
Durchaus. Also diese Beeinflussung über das Fasten kann über verschiedene hormonelle Achsen in unserem Körper nachvollzogen werden. Da spielt zum einen das Serotonin eine Rolle. Das ist also das passiert auf Grundlage von bestimmten Aminosäuren und von bestimmten hormonellen Systemen. Und diese Serotoninaktivierung bewirkt dann in unserem Körper und für unsere Psyche eine Zufriedenheit. Und es ist auch nachgewiesen, dass während Fastenperioden Endorphine ausgeschüttet werden, die dann diese Glücksgefühle verursachen und auslösen können. Und das ist ja ein sehr angenehmer Nebeneffekt von diesem Fasten. Das berichten auch viele Menschen, dass sie in der Fastenphase dann keine Hungergefühle verspüren und dass diese Zufriedenheit mit sich und mit dem eigenen Körper und mit dem engsten Umfeld auch noch einige Zeit nach Beendigung des Fastens anhält. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass dieses regelmäßige Fasten dann diese positiven psychischen Komponenten eben so triggert, dass diese Fastenphasen des Öfteren wiederholt werden.
Es gibt aber auch Menschen, die sagen von sich selber, ich kann nicht fasten, weil da werde ich so unausstehlich, das halte ich nicht aus. Gibt es da Hintergründe dazu, warum das so ist, oder ist das einfach der Unterschied zwischen den Menschen?
Also das ist sicherlich auf die unterschiedliche Persönlichkeit der Menschen zum einen zurückzuführen, auf der anderen Seite sicherlich auch darauf, wie ich mich zu einer bestimmten Lebens- oder Ernährungsweise motivieren kann. Also immer dann, wenn das Fasten was ist, was aufgezwungen ist, dann hat es wie in vielen anderen Lebensbereichen auch wenig Aussicht auf einen Erfolg. Also wenn die intrinsische Motivation, meine eigene Motivation nicht vorhanden ist zu fasten oder mich an bestimmte Vorgaben bei Essen oder Trinken zu halten, dann ist es klar, dass das eher zum Scheitern verurteilt ist. Und so wie in vielen anderen Bereichen gilt auch für das Fasten, one fits all, das hat ausgedehnt. Ja. Also wir sind so viele unterschiedliche Individuen, dass eine Ernährungsform, die für alle passt, einfach völlig unrealistisch ist.
Eine andere Frage, die immer wieder auftaucht, glaube ich, gerade im Zusammenhang mit dem Fasten, ist, kann ich das in meinen Alltag, Berufsschulalltag integrieren oder muss ich mir dafür freinehmen? Macht es Sinn, mich aus diesem Alltag herauszunehmen und mich ganz auf das Fasten zu konzentrieren, beziehungsweise mit dem Fasten gleichzeitig auch meinen Lebens- und Alltagsrhythmus umzustellen. Wie sehen Sie das?
Vielleicht muss man da wieder unterscheiden, welche Form des Fastens da angedacht ist. Wir haben schon von diesem Kurzzeitfasten gesprochen, wo in der Woche einen Tag gegessen wird, einen Tag gefastet wird, oder von Fastenformen, die pro Woche zwei Fastentage vorsehen. Das sind Fastenangebote oder Fastenmöglichkeiten, die für viele, die das durchführen, durchaus auch im normalen beruflichen Setting und im privaten Alltag ganz gut durchzuführen sind. Jetzt gibt's aber auch professionelle Fastenangebote, die sich über 10, 15 Tage ziehen, die häufig auch von Spiritualität begleitet sind und wo diese Auszeit, diese bewusste Auszeit vom Beruf, vom Privatleben auch dazu beitragen soll, die eigene Zufriedenheit zu heben, Selbstreflexion zu üben und diese längeren Formen des Fastens, die lassen sie üblicherweise nicht so einfach in den beruflichen und privaten Alltag integrieren.
Wenn man Fasten begonnen hat, muss man es auch irgendwann wieder aufhören und das Fastenbrechen ist auch so ein Begriff, den man immer wieder liest. Was ist da wichtig zu beachten? Also ich denke, das Schnitzel bei der Oma ist wahrscheinlich nicht der gute Start nach dem Fasten oder wie ist das?
Da muss ich Ihnen ganz recht geben. Also immer dann, wenn der menschliche Körper über eine längere Zeit keine oder sehr wenige Nährstoffe bekommen hat, dann muss sich der Körper wieder an die Zufuhr von Energie und von Lebensmitteln gewöhnen. Jetzt ist, so wie Sie gesagt haben, Schnitzel oder Schweinsbraten nicht unbedingt das beste Gericht nach einer längeren Fastenphase. Wenn man sich diese Fastenabläufe anschaut und wir schauen uns diese Aufbauphase nach der eigentlichen Fastenphase an, dann macht es einen Sinn, das mit sozusagen leichteren Speisen zu beginnen und dann stufenweise wieder zum herkömmlichen Lebens- und Essstil zurückzukommen. Vielleicht da noch eine wichtige Feststellung. Für manche Menschen, die so eine Fastenperiode beginnen, die machen das auch im Hinblick darauf, nach dem Fasten eine Lebensumstellung oder längerfristige Ernährungsumstellung zu machen. Weil eins muss man schon sagen, wenn ich jetzt einen sehr ungesunden Lebensstil pflege, zum Beispiel wesentlich mehr Kalorien zu mir nehme, als ich eigentlich brauche, bei der Zusammenstellung der Ernährung nicht sonderlich achte und zum Beispiel einen hohen Fett- oder einen hohen Alkoholkonsum an den Tag lege, dann ist es in Bezug auf die Prävention von Erkrankungen natürlich nicht sinnvoll. Wenn sich Menschen dazu entschließen, eine gesündere Lebensweise anzugehen und als Einstieg diese Fastenkur oder diese Fastenperiode zu machen, um anschließend auf ein gesünderes Leben umzusteigen, dann ist das durchaus was, was positiv bewertet werden kann.
Was ist so ein klassisches Lebensmittel, mit dem man das Fasten dann bricht? Oder mit was soll man beginnen, wieder zu essen?
Also der klassische Osterbrunch nach der 40-tägigen Fastenphase, das ist jetzt nicht unbedingt das Wahre. Wobei man dazu sagen muss, dass das Fasten in den Religionen, wenn wir uns die christliche Religion anschauen, dann bedeutet ja diese 40-tägige Fastenphase nicht, dass in den 40 Tagen nichts gegessen wird, sondern da gibt's quantitative Einschränkungen und qualitative Einschränkungen. Die qualitativen Einschränkungen beruhen beim christlichen Fasten darauf, dass zum Beispiel das Fleisch weggelassen wird. Ja, dann fällt einmal eine Lebensmittelgruppe für diese 40 Tage weg. Und das quantitative Fasten beruht darauf, dass in dieser Fastenzeit insgesamt weniger gegessen werden soll. Das heißt, es werden auch weniger Kalorien als außerhalb dieser Fastentage aufgenommen. Und das ist in der christlichen Religion jetzt durchaus anders als zum Beispiel beim Ramadan, den wir angesprochen haben mit diesen 29 Tagen. Diese Fastenphase bezieht sich ja darauf, dass zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf die Zufuhr von Lebensmitteln und Getränken verzichtet wird, dass aber dann nach Sonnenuntergang wieder gegessen werden kann. Und da gibt's weder qualitative noch quantitative Einschränkungen. Das heißt, dass Muslime dann ihre übliche Kalorienzufuhr durchaus aufnehmen können.
Das heißt, man muss sich auch gut überlegen, wann man denn fasten will. Also nicht unmittelbar vor einem großen Fest mit einem großen Gelage.
Zumindest nicht, wenn das Fasten in einer strengen Form gemacht wird, wo tatsächlich vielleicht nur 300 bis 500 Kalorien pro Tag aufgenommen werden. Ja. Also vielleicht ein kurzer Exkurs. Wir kennen ja Menschen, die über einen längeren Zeitraum gehungert haben, also erzwungen nichts gegessen und wenig getrunken haben. Und bei diesen Menschen hat man dann das sogenannte Refeeding-Syndrom festgestellt. Dieses Refeeding-Syndrom beschreibt, dass der menschliche Körper bei einer Zufuhr von Lebensmitteln, die nach einer sehr langen Hungerphase wieder gegessen werden, in seiner Stoffwechselleistung so überfordert ist, dass das für den Körper durchaus gefährlich werden kann. Das kennen wir zum Beispiel von Häftlingen, die aus dem KZ befreit worden sind. Wenn die normal zu essen begonnen haben, dann ist eben beispielsweise dieses Refeeding-Syndrom aufgetreten. Und dieses Refeeding-Syndrom kann zum Beispiel auch auf Intensivstationen auftreten, wenn jetzt Menschen über einen längeren Zeitraum eine Karenz gehabt haben, also wenig gegessen haben, weil sie nicht essen können oder nicht essen dürfen, und dann wieder mit der Ernährung begonnen wird, dann muss man auch dieses Aufbauschema beachten und den Körper wieder schrittweise an diese Kalorienzufuhr gewöhnen, damit es eben da keine zum Beispiel Elektrolytentgleisungen gibt.
Es ist sehr spannend, wie komplex der Körper ist und natürlich auch das Fasten, weil das ganz stark den Körper beeinflusst. Vielen Dank für diesen Einblick. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch die Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar lautet die Frage, was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
Ich finde, dass der Mensch ein tolles Wesen ist. Wir sind so komplex mit unseren Körpern in Verbindung mit unseren verschiedenen Umwelten. Und das finde ich nach wie vor immer sehr inspirierend. Mein Fokus liegt natürlich immer ein bisschen auf dem Ernährungsbereich, aber ich beziehe auch immer die Umwelten mit ein. Insofern, ich danke Ihnen für das Gespräch und für die
Einladung. Ja, auch Ihnen herzlichen Dank, lieber Herr Nigl. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns Einblicke jetzt auch aus der wissenschaftlichen Seite zum Thema Ernährung und Fasten gegeben haben. Dankeschön. Danke. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen. Oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.